SWR1, Leute am 4. Advent, und zu Gast ist ein Mann, der sein Leben denen gewidmet hat, die sonst keine Chance mehr haben. Als Kriminalkommissar hat er Kinder erlebt, die miterleben mussten, wie der eigene Vater die Mutter ermordet. Zwei davon hat er adoptiert und großgezogen. Und er musste jugendliche Straftäter verhören, von denen er wusste, wenn denen jetzt keiner unter die Arme greift und sie aus ihrem Milieu rausholt, dann werden sie nie ein normales Leben führen können. Für diese Jugendlichen hat er zusammen mit Kollegen von der Münchner Kripo die Organisation Weitblick gegründet und schenkt ihnen eine neue Heimat. Herzlich willkommen, Carlos Benede.
Hallo.
Herr Benede, wie viele Jungs leben derzeit in Ihrer Einrichtung?
In unserer Einrichtung in Dachau leben zurzeit 15 Kinder und Jugendliche.
In welchem Alter sind die Kinder, die bei Ihnen leben?
Zwischen 12 und 18 Jahre.
Was haben die erlebt, die zu Ihnen kommen ins Heim?
Ich denke, das sind Kinder, die, also so beschreibe ich immer, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, die schon etliche Einrichtungen hinter sich haben. Also wir sind nicht die erste Einrichtung, sondern es ist tatsächlich so, dass die teilweise 4, 5, 6 Einrichtungen hinter sich haben und dann eben nochmal die Möglichkeit bekommen, bei uns Fuß zu fassen.
Einrichtungen hinter sich haben, das heißt, sie sind aus anderen Heimen rausgeflogen?
Rausgeflogen oder eben auch, das Konzept hat nicht gepasst, wie auch immer.
Sind es denn alles Kinder oder Jugendliche, die ursprünglich aus sozial schwierigen Verhältnissen stammen, oder muss es nicht sein?
Nein, das ist kunterbunt, also das zieht sich durch jede Gesellschaftsform, natürlich auch sozial schwach bis hin zu. Wir haben auch Kinder, deren Eltern einen angesehenen Beruf haben. Ja.
Wie lange dürfen die denn bei Ihnen bleiben?
In der Regel sind es Langzeitunterbringungen. Also es heißt ja, in der Jugendhilfe ist ja das oberste Ziel eigentlich wieder die Rückführung in die Familie. Nur so steht es auf dem Papier, aber es ist halt in der Realität meistens anders. Und so verbringen die durchaus bei uns mehrere Jahre.
Also Sie werden bei Ihnen erwachsen quasi.
Genau.
Sie haben Weitblick gegründet, zusammen mit Kollegen von der Münchner Polizei. Wie oft muss denn die Polizei in Ihr Heim gerufen werden, weil einer Ihrer Schützlinge was ausgefressen hat?
Also am Anfang war es natürlich etwas schwieriger, ist klar. Neue Einrichtung, neues Klientel und dann geballt auf einen Haufen waren die Einsätze natürlich dementsprechend öfters, wo dann die Polizei mal vorbeischauen müssen hat. Aber es wird immer weniger.
Also wegen was? Wegen Diebstählen? Oder
Diebstähle, Körperverletzungsdelikte bis hin zu Raub. Also es ist alles schon vorgekommen.
Das wäre in einem anderen Heim, denke ich mal, ein Grund, um Jugendlichen rauszuschmeißen. Bei Ihnen offensichtlich nicht.
Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir diesen Kindern und Jugendlichen einfach die Möglichkeit geben, sich auf uns zu verlassen, und wir werden sie nicht gleich wieder auf die Straße setzen oder dementsprechend dann versuchen, die in einer anderen Einrichtung unterzubringen. Nein, es ist tatsächlich so, dass sie bei uns 1001 Chance bekommen, so ungefähr.
Was machen Sie dann mit denen, wenn die was wirklich Schlimmes ausgefressen haben, also geklaut haben oder so?
Ja, ich denke, das bietet uns ja die Chance, einfach da einzuhacken und mit dem Jugendlichen in die Auseinandersetzung zu gehen, mit ihm zu reden, warum, weshalb, wieso er das gemacht hat. In der Regel gelingt es auch, und die Kinder und Jugendlichen, die sind ja nicht verkehrt, sie sind ja, sagen wir so, sie lassen mit sich reden, und der ein oder andere sieht es sogar ein, dass er dann was Verkehrtes gemacht hat. Und es geht ja auch so weit, dass sie dann ja auch merken, Mensch, wir haben zu unseren Betreuerinnen und Betreuern Vertrauen aufgebaut. Wir können kommen, wenn man Scheiße gebaut hat. Ich denke, es ist letztendlich, ist es auch nichts anderes als wie in anderen Einrichtungen. Nur bei uns ist es halt so, dass wir das länger aushalten letztendlich. Ja? Also wie gesagt, wir arbeiten nicht mit Verboten, nicht mit Strafen, sondern wir arbeiten mit Auseinandersetzung.
Carlos Benede ist unser Gast in SWR1. Leute, mit seiner Organisation Weitblick gibt er Jugendlichen ein Zuhause, die sonst keins mehr haben. SWR1 Leute mit Carlos Beneder, einem Mann, der bei der Münchner Kripo war und sich jetzt mit seiner Organisation Weitblick um Kinder und Jugendliche kümmert, die sonst keine Chance hätten. Einfach, weil sie bereits in jungem Alter so abgerutscht sind, dass keiner sie mehr haben will. Herr Beneder, was ist denn für die Kids, die Sie betreuen, nicht selbstverständlich, was für uns alle selbstverständlich ist? Ich denke jetzt an Dinge wie morgens aufstehen, zur Schule gehen und so.
Ja gut, das sind sie ja eigentlich gewohnt, dass sie nicht in die Schule gehen.
Ja,
genau. Es sind ja, also natürlich haben wir auch gewisse Schulverweigerer. Wir haben Leute, die mit einem sehr hohen Aggressionspotenzial zu uns kommen. Und ich glaube, dass für sie das Aha-Effekt kommt, indem sie merken, Mensch, da ist jetzt einer da, der hält mich aus.
Jetzt mal ganz konkret, was machen Sie denn mit jemand, wenn Sie den morgens wecken und er steht nicht auf? Sagt, ich gehe nicht zur Schule.
Dann gehe ich halt nochmal rein und wecke ihn nochmal. Und wenn er dann immer noch nicht aufsteht, dann gehe ich nochmal rein. Spätestens beim dritten Mal steht er auf.
Wie schaffen Sie es denn, diese Kinder, die ja wirklich eine Geschichte hinter sich haben schon und bei denen man halt nicht einfach den Reset-Knopf drücken und von vorne anfangen kann, wie schaffen Sie es, die noch so zu formen, dass sie in unserer Gesellschaft überhaupt eine Chance haben?
Ich denke, das Erste ist einmal, dass wir einem Kind oder einem Jugendlichen einfach die Möglichkeit geben des Ankommens, dass er die nötige Zeit, die er braucht, in der neuen Umgebung sich wohlzufühlen und anzukommen, dass man ihm wirklich die Zeit gibt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, wie es in vielen anderen Einrichtungen vielleicht auch ist, dass wir da gleich mit Regeln kommen, mit du darfst das nicht, du darfst jenes nicht, sondern wir lassen den Jugendlichen, wie gesagt, die Zeit, die nötige Zeit, die er braucht, dass er dann einfach erst einmal auch ankommt und dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich schon einen Betreuer auszusuchen, weil wir haben das Bezugsbetreuermodell in unserer Einrichtung, wo er selber entscheiden kann, Mensch, mit denen könnte ich mir das vorstellen, hier meine Probleme anzugehen.
Sie haben gesagt, Sie geben erstmal nicht so klare Regeln vor. Bei Ihnen kann es aber ja auch nicht ganz ohne Regeln geben, nee, denke ich
haben,
mal.
Also,
was für Regeln haben Sie denn?
Wir haben drei Grundregeln, die wir natürlich schon beachten. Keine Gewalt, dann Respekt untereinander, also die Kinder und Jugendliche untereinander. Dann natürlich zu den Betreuerinnen und Betreuer. Und natürlich keine Drogen und Alkohol.
Aber falls dann doch mal zu einem Regelverstoß kommt.
Dann muss man sich damit auseinandersetzen, aber nicht mit Strafen, dass man dann Handyentzug oder ins Zimmer einsperrt oder wie auch immer oder Ausgangsverbot, sowas gibt es bei uns nicht. Nein, wir sehen das dann als Chance, dass man sich wirklich dann mit ihm auseinandersetzt. Und es ist ja nicht so, dass er dann von heute auf morgen, wenn der zu uns kommt, sein Verhalten verändert, ja, sondern es ist ein Prozess und es dauert, ja. Wir haben teilweise Jugendliche, wo man dann den ersten positiven Schritt nach vorne nach einem Jahr spürt, ja. Also dass er zum Beispiel aufsteht, dass er zum Beispiel regelmäßig in die Schule geht, dass er sich artikulieren kann, wenn er ein Problem hat, wenn was stinkt, wenn was nicht passt, ja. Und das sind ja, wissen Sie, wir schauen da auf die kleinen Schritte und nicht die großen, sondern die kleinen Schritte kommt man manchmal besser voran.
Was ist für Sie denn ein echtes Erfolgserlebnis, was Sie zum Beispiel bei einem Ihrer Schützlinge haben?
Ein Erfolgserlebnis ist zum Beispiel bei einem ganz besonderen Jugendlichen, der das geschafft hat bis zum Fachabitur in unserer Einrichtung, der war am Anfang auch absolut, also das war mir sogar noch was Neues, so einen aggressiven jungen Menschen vor dir zu haben, der das tatsächlich geschafft hat, durch viel Zuwendung, durch viele Gespräche, durch reflektiertes Verhalten einfach zu dem Entschluss kommen ist, Mensch, stimmt, ja, ich muss mich ändern, ich muss was tun, es liegt nur an mir, es liegt nicht an die Betreuerinnen, an den Betreuer, die können mich nur begleiten. Aber was ich für die Zukunft machen will, das liegt in meiner Hand. Und der hat das tatsächlich umgesetzt und hat das also praktisch von der Hauptschule, also Quali nachgemacht, dann mittlere Reife und jetzt sein Fachabitur. Sowas macht mich stolz. Oder mich macht auch froh, wenn ein Jugendlicher, trotz seiner Schwierigkeit zum Beispiel dann in ein Arbeitsverhältnis kommt, in Form einer Ausbildung, ja, dass er eine Lehrstelle bekommt. Das sind so Aha-Erlebnisse, die uns freuen.
SWR1, Leute, mit Carlos Benede. SWR1, Leute, mit Carlos Benede, einem ehemaligen Polizeibeamten, der sich mit seiner Organisation Weitblick um Kinder kümmert, die keine Chance sonst haben. Kommissar mit Herz, so heißt das Buch von ihm und über ihn, 2 Morde, 2 Jungs und wie ich eine neue Familie fand. Herr Benede, ich bin selbst Mutter 2 Kinder und habe mir in Ihrem Buch einige Sätze ganz dick markiert. Zum Beispiel den Satz, wenn ein Kind nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann ändere nicht das Kind, sondern die Vorstellung von ihm. Also das ist ein toller Satz, finde ich, aber ist natürlich auch nicht ganz einfach vom Anspruch her, denn fast alle Eltern haben ja eine Vorstellung, wie ihre Kinder sein sollten, wie sie sich zu benehmen haben, dass sie die Schule nicht schleifen lassen. Sie sind ja auch Vater 2 Jungs, die Sie adoptiert haben. Haben Sie denn keine Vorstellung, wie Ihre Kinder sein sollen?
Natürlich, jeder hat so seine Vorstellungen, aber die passen manchmal nicht in die Realität. Ja? Wenn du natürlich jetzt wie bei mir zu 2 Kinder kommst, ohne groß viel dazu getan zu haben, man hat tatsächlich Vorstellungen, aber wie gesagt, die passen manchmal nicht so zusammen. Und dann muss man halt einen Weg finden, dass es für beide passt. Und auch mit der Konsequenz, dass du dich selber auch ändern musst.
Ja? Ihr ältester Sohn Alex hat gerade das Studium abgeschlossen. Wie stolz sind Sie auf ihn?
Sehr.
Das glaube ich. Als Sie ihm zum ersten Mal begegnet sind, da war er 11. Mhm. Und Sie haben beim Opferschutz der Kriminalpolizei in München gearbeitet.
Richtig,
wie kam es zu der ersten Begegnung?
Ja, das war damals ganz ein normaler, in Anführungsstrichen, normaler Vorgang. Ich habe von meiner Chefin die Akten bekommen. Es hat ein Tötungsdelikt am Abend zuvor stattgefunden, wo ein 10-jähriger Junge übergeblieben ist. Und der gehört natürlich auch versorgt, beziehungsweise, dass man sich um ihn kümmert. Ne?
Das war Ihr normaler Job?
Das war der normale Ding. Also wir waren, also der Opferschutzkommissariat, es war ja damals eine tolle Einrichtung, die bis heute natürlich noch besteht, und aber damals auch bundesweit das erste Opferschutzkommissariat als solches, die ja dann praktisch die Polizistinnen und Polizisten nur für die Opfer da waren. Also wir waren nicht für die Täter da.
Das waren andere Kollegen,
Beschuldigten. Genau. Und bei mir war es halt so, insbesondere war ich für Kinder und Jugendliche zuständig. Ja, und damals beim Alex war es halt dann auch so, dass wir dann praktisch da informiert worden sind. Ich mich natürlich mit der Mordkommission damals gleich auseinandergesetzt und Informationen eingeholt, weil unsere Aufgabe war auch, natürlich will man Kinder gerade in polizeilicher Arbeit nicht gleich überfordern, indem man sie dann vernimmt, um da was rauszubekommen, sondern man muss da behutsam umgehen. Und meine Aufgabe war damals auch, so vertrauensbildende Maßnahmen durchzuführen, um einfach auch den Jungen zu zeigen, wir sind für dich da, wir lassen dich jetzt nicht alleine, und dann aber auch gleichzeitig als Unterstützung für den ermittelnden Kollegen.
Jetzt war Alex damals 11, sein Vater hatte seine Mutter umgebracht. Wie lange hat es gedauert, bis Sie da einen Zugang zu dem Jungen finden konnten?
Ja, das ist eigentlich beim Alex damals relativ schnell gegangen. Ich bin damals gleich mit ihm, wo ich ihn besucht habe, haben wir gleich eine Blaulichtfahrt gemacht zum Eisessen. Es war ein aufgeweckter Junge. Also es war damals tatsächlich so, dass wir eigentlich gleich zueinander gefunden haben.
Aber trotzdem haben Sie damals nicht im Traum dran gedacht, dass Alex eines Tages bei Ihnen einziehen würde und Sie ihn adoptieren würden. Wie das kam, darüber sprechen wir gleich. SWR1, Leute, mit Carlos Benede. SWR1, Leute, mit Carlos Benede. Als Kommissar bei der Münchner Kripo betreute er Opfer von Verbrechen, unter anderem den 11-jährigen Alex, dessen Mutter von seinem Vater ermordet wurde. Herr Benede, Sie hatten gerade erwähnt, dass Sie gleich einen Zugang zu Alex hatten, aber trotzdem war natürlich nicht geplant, dass er bei Ihnen einzieht. War erstmal bei Verwandten untergebracht und dann bekamen Sie plötzlich einen Anruf vom Jugendamt und wurden quasi innerhalb weniger Stunden Vater dieses Jungen. Wie kam das?
Ja, das war tatsächlich so, dass wir, also ich habe den Alex dann während des Prozesses, der ja sich hingezogen hat, noch begleitet. Und dann war meine Aufgabe rum mit dem Richterspruch, war für mich das dann auch vorbei. Und wie Sie richtig sagen, eines Tages kam halt dann der Anruf vom Jugendamt, ich möge da mal reinkommen. Und dann war es halt so, dass das also ich ganz normal empfunden habe, weil wir waren ja auch so Bindeglied zwischen Polizei und Jugendamt. Und bin ganz normal reingefahren, wie ich dann eben drin war. Ein bisschen merkwürdige Stimmung war. Und dann mir dann eben offenbart wurde durch die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, ein Kind aufzunehmen, beziehungsweise in Pflege zu nehmen. Und das war damals, wenn ich das jetzt nochmal beschreiben müsste, dieses Gefühl damals, also wir waren nachher am Schnaps praktisch.
Ja, das rutscht einem das Herz in die Hose, wenn man genau, nicht damit rechnet.
Und dann hat man natürlich erfahren, dass es halt doch nicht so gut gelaufen ist in dieser Pflegefamilie. Und eben den Satz werde ich nie vergessen, wie der Jugendamtsmitarbeiter dann eben zu mir gesagt hat, der Alex würde sich eine Familie wünschen, so wie der Polizist, der ihn betreut hat.
Das hat Alex gesagt.
Genau. Und das war dann für mich auch so ausschlaggebend, wo ich dann einfach Ja gesagt habe. Ohne Vorbereitung, ohne die Konsequenzen einfach einmal irgendwo zu bedenken. Also es ist einfach so, dass ich ja ein Bauchentscheider bin, und wenn ich das Gefühl habe, Mensch, der braucht meine Hilfe, der braucht mich jetzt, dann sage ich mal ja. Weil wenn ich dann erstmal ins Überlegen komme oder dann abweg Vor- und Nachteile, ja, dann ist es ja sowieso meistens
zu spät.
Kommt man dann zu dem Ergebnis, ist unvernünftig. Nein, aus dem Bauch raus ja gesagt, und ist gut so, wie es war.
Wie stark hat das Ihr Leben verändert?
Ja, schon. Es war natürlich, wenn du von heute auf morgen Papa wirst, ungewollt, dann ist es klar, weil ich war bekennender Single, ich bin gern mit Kollegen oder Freunden auch unterwegs gewesen, mal Feierabendbierchen getrunken oder wie auch immer. Und natürlich fängst du dann an, am selben Tag sogar noch, habe ich mir dann überlegt, Mensch, was hast du da eigentlich jetzt gemacht? Ja?
Ist nichts mehr mit Feierabendbier gemacht.
Genau. Und ja, aber das kommt, wie es kommt. Du fängst dann einfach an, auch das Zimmer ausgeräumt, also mein Arbeitszimmer ausgeräumt, dann am nächsten Tag schon Möbel gekauft, und da war der Alex noch gar nicht da, aber er wusste, dass er kommen darf. Also schon alles vorbereitet, und ja, und dann sind wir halt, haben wir losgelegt.
Dann waren Sie alleinerziehender Vater. No. Später haben Sie den Jungen noch adoptiert. Warum haben Sie diesen Schritt dann auch noch gemacht?
Weil das für einen Alex, glaube ich, selbstverständlich war, und ich auch dann irgendwann einmal gemerkt habe, Mensch, irgendwas fehlt, weil also zum Beispiel, wenn das Telefon geläutet hat, Alex hat sich immer mit Benedikt gemeldet, mit dem Namen Benedikt, und dann habe ich eben mal gefragt, du heißt doch gar nicht Benedikt. Und dann hat er so, ja, so beiläufig gesagt, wir sind doch hier bei BND. Und trotzdem hat mich das nachdenklich gestimmt, und wir sind dann einfach auch einmal ins Gespräch gekommen, und das war dann sein Wunsch, und dann sind wir den Weg auch gegangen.
SWR1, Leute mit Carlos Benede, einst Kripo-Kommissar, der quasi über Nacht Vater eines 11-jährigen Jungen wurde. SWR1, Leute mit Carlos Benede, einst für Opferschutz bei der Münchner Kripo zuständig. Sie sind etliche Jahre später, als Alex schon fast 17 war, nochmal Vater geworden. Im Grunde eine ganz ähnliche Geschichte wie bei Alex. Wie alt war der zweite Junge, als er zu Ihnen kam?
3.
Also wirklich noch ganz klein. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass der erstmal kein Wort gesagt hat, als er zu Ihnen kam. Also die Kollegen haben ihn quasi bei Ihnen zu Hause abgeliefert. Der wurde ebenfalls Zeuge, wie sein Vater die Mutter umgebracht hat. Wie lange hat es gedauert, wie viele Tage, bis Ihnen gelungen ist, das Eis zu brechen?
Ich denke, 2 Tage war das, und das war dann auch nicht durch mich, sondern das war damals durch unseren Hund, der ihn dann einfach die Füße abgeschleckt hat und dann das erste Lächeln entlockt hat, und da war das Eis gebrochen.
Wie hat denn Alex auf diesen Familienzuwachs reagiert?
Es war eigentlich sein Wunsch, dass wir den Kleinen behalten, weil es war ja so, dass wir an diesem Abend wo die Tat geschehen ist, ich informiert worden bin oder alarmiert worden bin vom Kriminaldauerdienst und ich dann gesagt habe, du, ich kann jetzt nicht ins Büro, was soll ich mit einem Dreijährigen im Büro mitten in der Nacht, fahrzen zu mir heim und dann kümmere mich drum. Und es war dann tatsächlich so, sie sind dann auch gekommen, haben mir den Kleinen gebracht und so. Wir haben ihn dann ins Bett getan, haben halt dann Nachtwache geschoben.
Also beide. Sie und Alex zusammen.
Genau. Und man nennt es dann so polizeilichen Schutzgewahrsam offiziell. Und wir haben natürlich, meine Vorgesetzten und Kollegen haben dann geschaut, dementsprechend Verbindung dann auch zum Jugendamt aufzunehmen und eben das klären, wo sollen wir den Kleinen jetzt hinfahren oder hinschicken. Und es hat halt ein bisschen eine längere Zeit gedauert. Also er war dann ein paar Tage bei uns, bis das alles geklärt war. Und wie es geklärt war, hat dann der Alex gesagt, jetzt brauchst du ihn auch nicht mehr hergeben. Habe ich dann nachgefragt, wie meinst du das jetzt? Ja, warum sollen wir den jetzt hergeben? Lass ihn doch da, den soll es genauso gut gehen wie mir. Ihr wisst gar nicht, wie gut das einen tut, wenn jemand da ist, wo du wieder einen Halt hast. Also er hat mich wirklich nicht angefleht, aber er hat wirklich nachdrücklich darum gebeten, den Kleinen eben da zu lassen. Ja, dann.
Der hat sie auch unterstützt, ne?
Ja, sehr, definitiv sehr. Er hat mir dann auch versprochen, er bringt ihn in die Schule oder in den Kindergarten, er holt ihn ab und so war es auch. Also er hat sein Versprechen eingehalten und es war schöne Zeit.
Was haben die beiden heute für ein Verhältnis zueinander?
Sehr gutes, Brüder? Sehr gutes und auch täglichen Kontakt und ein sehr tolles brüderliches Verhältnis.
Der Kleine ist inzwischen in der Pubertät, also ist auch herangewachsen. Wie viele Eltern erleben Sie das wahrscheinlich auch als echte Herausforderung, nehme ich mal an. Richtig. Als Sie die beiden Jungs großgezogen haben, den Alex und Ihren zweiten Sohn, gab es für Sie nie Punkte, wo Sie gedacht haben, boah, das packe ich jetzt nicht mehr?
Natürlich gibt es solche Punkte und die gibt es auch in einer ganz normalen Familie, wo man hinterfragt, Mensch, diese Situation stellt jetzt eine Überforderung dar oder wie auch immer. Ist klar, dass man sich da manchmal hinterfragt, aber es war nie der Punkt, wo ich das bereut habe, meine Entscheidung. Sondern natürlich, aber das ist bei normalen, in Anführungszeichen, Mutter oder Papa auch, der hinterfragt, Mensch, was mache ich verkehrt? Woran bin ich jetzt schuld, dass diese Situation da ist, die jetzt nicht so angenehm ist, ja, für mich oder für das Kind?
Sie haben ja trotzdem was gemacht, was die meisten Eltern nicht müssen. Sie haben letztlich auf eine Partnerschaft verzichtet, dem Alex zuliebe. Sie waren damals in einer lockeren Beziehung zu einer Frau und haben gemerkt, das funktioniert nicht mit Alex. Und dann haben sie die Beziehung zu der Frau beendet und haben dann auch keine Beziehung mehr gehabt. Das ist ja schon ein großes Opfer, das sie da gebracht haben.
Naja, nee, also ich bin jetzt kein Patres oder sowas, der da auf sowas verzichtet, sondern nein, es war so. Damals war tatsächlich so, dass ich eine gute Freundin gehabt habe, also die mit dabei war und ich dann schnell gespürt habe, da stimmt was nicht, Alex verändert sich auch ihr gegenüber und auch dann mir gegenüber, dass er hat es einfach spüren lassen, dass er keine Frau neben seiner Mutter haben möchte. Und das war, jetzt klar, jetzt schmunzeln wir drüber, wenn wir drüber reden, aber es war damals tatsächlich so, dass er das da nicht hätte verkraften können oder wollen oder wie auch immer. Und es ist halt so, wenn du, ich denke, es ist ein Umgang mit Menschen, mit Kindern, wenn du A sagst, dann musst du auch das ganze Alphabet durchmachen, ja, und nicht, wenn es schwierig wird, dann sagen, nee, also auf das kann ich nicht verzichten oder sowas, dann müssen wir eine andere Lösung finden oder sowas, ja, sondern es war tatsächlich so, wo ich dann gesagt habe, Mensch, ich verstehe das, ja, und so sind wir zu der Lösung gekommen.
SWR1 Leute mit Carlos Benede. SWR1, Leute, mit Carlos Benede, dass Sie so einen guten Zugang zu Ihren beiden Adoptivkindern gefunden haben und dass Sie sich mit Ihrer Organisation Weitblick um die kümmern, die keiner mehr will. Das lässt sich ja vielleicht ein Stück auch aus Ihrer eigenen Biografie begründen. Sie selbst sind in einem Kinderheim bei Ordensschwestern aufgewachsen. Was wissen Sie über Ihre leiblichen Eltern?
Also nicht viel. Es war halt so, dass ich in Karlshofen bei Oberstaufen groß geworden bin, bei Schwestern, die uns also wirklich versucht haben, liebevoll und klar mit einer gewissen Strenge zu erziehen. Aber über meine Eltern als solches wusste ich relativ wenig und habe mich auch nie so interessiert. Natürlich, es war mal eine Situation, da war ich aber schon 12 oder 11 Jahre alt, wo meine Mutter dann versucht hat, mich aus dem Heim rauszuholen. Und es war alles geklärt und ich muss mich am Flughafen dann so aufgeführt haben, dass die beschlossen haben, dass ich erst einmal jetzt wieder im Heim bleiben soll, weil ich wollte einfach nicht weg. Das war einfach.
Das war Ihr Zuhause.
Ja, das war mein Zuhause.
Wie alt waren Sie, als Sie ins Heim gekommen sind?
2, 2,5, sowas. Und dann haben wir natürlich, Briefkontakt, zu Weihnachten einmal eine Post gekriegt. Und ansonsten habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr gehabt, bis vor 4 Jahren, wo ich dann auf einen Anrufbeantworter eine Stimme vernommen habe, englischer Sprache, die dann also behauptet hat, sie wäre meine Schwester. Und da war es wohl so, dass mit dem Ableben meiner leiblichen Mutter gerechnet worden war und sie dann eben in dem Moment den beiden Töchtern noch gebeichtet hat oder ihr Gewissen noch erleichtern wollte, dass sie noch einen Bruder haben, der in Deutschland lebt.
Und sie lebten München. In Südafrika, ne?
Genau.
Sie sind dann da auch hingeflogen.
Genau, richtig.
Haben die Mutter als alte Frau dann zum ersten Mal auch gesehen.
Ja.
Wie war die Begegnung für Sie?
Sehr kühl. Also sagen wir so, mich hat es schon interessiert, weil es wäre gelogen. Man hat natürlich Fragen, wo komme ich her? Wer ist mein Vater, wer meine Mutter, klar. Aber, und diese Neugierde hat mich auch dazu bewegt, dass ich dann sehr kurzfristig Flüge gebucht habe und mit meinen beiden Söhnen rübergeflogen bin und das einfach mal wissen wollte, weil ich einfach einige Fragen gehabt habe. Und komischerweise, wie ich die Frau gesehen habe, waren die Fragen weg. Also es war eine Begegnung, die, also muss ich fast ehrlich gestehen, kalt lassen hat, ja, weil für mich war die Familie, das waren die Schwestern in Oberstaufen.
Die Ordensschwestern.
Genau, und das war die Familie, ja, also und wir haben ja auch heute noch regelmäßig Kontakt und.
Das sind dann für Ihre beiden Jungs die Omas, ne? Wahrscheinlich die
Ordensschwestern. Ja, richtig, und nein, es ist einfach, also die Begegnung, das war dann, man nimmt sich viel vor, überlegt, was kann man denn noch alles fragen und warum dieses Warum, ja.
Warum hast du mich weggegeben?
Genau, und es war damals so, dass, also sie hat mir ein paar Antworten gegeben. Ja, ich habe es einfach mal so stehen lassen. Mhm. Und für mich war das dann eigentlich erledigt. Aber was natürlich schon schön war, dass ich die zwei Stiefschwestern kennenlernen durfte und wir auch heute noch in Kontakt stehen und die ja auch wiederum eine Familie haben. Und es war dann schon eine schöne Begegnung.
SWR1 Leute mit Carlos Benede, der spät seine eigene Mutter und seine beiden Stiefschwestern kennengelernt hat, aber sagt, meine echten Mütter, das sind die Nonnen, die mich im Waisenhaus großgezogen haben. SWR1 Leute mit Carlos Benede, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben sich im Kinderheim, wo Sie groß geworden sind, zu Hause gefühlt. Die Nonnen waren Ihre Mütter und Sie hatten dort eine tolle Kindheit. Wie anders sah Ihr Alltag im Kinderheim aus im Vergleich zum Alltag in einer normalen Familie?
Ich möchte fast sagen, eben wie in einer normalen Familie, mit Aufstehen, mit Wecken, Frühstücken, dann Schule, Hausaufgabenzeit, dann Freizeit. Und dann Bett geht's.
Sind sogar mit ihnen Skifahren gegangen, ne?
Genau. Also es war eine wunderschöne, also das sagt nicht nur ich, sondern sagen auch die anderen Heimbewohner, mit denen ich ja noch sehr stark in Kontakt stehe und wir uns auch regelmäßig treffen. Wir hatten dort in Karlshofen eine sehr, sehr schöne Kindheit. Also wirklich, wenn die Schwestern waren Tag und Nacht für uns da. Die waren, ich sage immer, damals schon so weit, wie manche Einrichtungen heute noch nicht sind. Ja, also so modern, wir haben ein Wohnzimmer gehabt, wir haben zwei Bettzimmer gehabt, wir haben Freizeitgestaltung, die sind mit uns zum Skifahren gefahren, die sind mit uns ins Ausland gefahren, die zum Bergsteigen. Wir haben, wunderbar, es war einfach schön. Und
was würden Sie denn sagen, war das Wichtigste, was die Ihnen mit auf den Weg gegeben haben?
Für den Schwächeren da zu sein. Für den Schwächeren einzustehen und natürlich auch der Glaube an unseren Herrgott.
Das haben die Ihnen auf jeden Fall weitergegeben.
Ja, definitiv. Und der auch in meinem Leben eine große Rolle spielt und der Glaube und ja, gewisse Werte, die ich versuche einfach zu leben, ja.
Und auch an Ihre Söhne weiterzugeben.
Richtig, genau.
Als Sie sich entschlossen haben, Sie haben ja auch keine so geradlinige Biografie. Sie haben, bevor Sie zur Polizei gegangen sind, haben Sie Einzelhandelskaufmann gelernt, haben dann alle möglichen Schulabschlüsse nachgeholt, haben dann Sozialpädagogik gemacht, als Erzieher gearbeitet. Diese ganzen Lebensstationen, haben Sie die auch mit Ihren Nonnenmüttern abgesprochen, wie das normales Kind dann auch mit den Eltern macht?
Ja, definitiv. Also die Schwestern, die haben mich all die Jahre der Berufsfindung also wirklich begleitet. Und ja, das war halt, du hast eine Idee gehabt und dann hast halt angerufen, dann sagst du zum Beispiel, du, Schwester Augusta, ich möchte eher das und das machen, was hältst du davon und so. Ne? Und dann gibt sie einen Kommentar ab, so oder so. Ich habe sie eigentlich immer gefragt gehabt. Ja,
auch, was hat sie gesagt, als sie gesagt haben, ich gehe zur Polizei?
Hat sie erst einmal geschluckt, vom Erzieher zur Polizei. Aber man muss sagen, sie waren immer mit Rat und Tat beiseite gestanden. Also wie gesagt, ich könnte jetzt nichts Negatives sagen. Drum blutet mir das Herz. Natürlich, wenn ich dann höre, wenn das dann durch die Medien so schallt, dass die ehemaligen Heimkinder geschlagen worden sind, missbraucht worden sind, misshandelt worden sind, da blutet mir das Herz. Natürlich hat es solche Vorkommnisse gegeben, aber eins sage ich, in Oberstaufen-Karlshofen hat es sowas eben nicht gegeben und da denke ich immer, diese Schwestern, die tun mir so leid, die haben ja wirklich, die haben 24-Stunden-Job gehabt, ja, und haben all ihre Liebe, all ihr Können da investiert, um, dass es uns gut geht und werden dann eben mit solchen späteren Vorwürfen konfrontiert und das ist eigentlich schade, ja. Und drum kann ich nur sagen,
es halt also, einige wenige Fälle,
genau, das andere überschatten. Genau, und die hat es mit Sicherheit gegeben oder so, aber bei uns, bei unseren Schwestern in Karlshofen definitiv nicht.
SWR1 Leute mit Carlos Benede. SWR1 Leute mit Carlos Benede. Als Sie Weitblick vor 7 Jahren gegründet haben, da gab es natürlich viele Skeptiker. Sie galten als Träumer und es wurde gefragt, warum willst du dir das antun, dich um so schwierige Jugendliche zu kümmern? Unterstützung hatten Sie aber von Anfang an von Ihren Polizeikollegen. Die arbeiten auch nach wie vor ehrenamtlich mit. Was unternehmen die mit den Jungs?
Zum Beispiel spielen Fußball mit denen, machen Ausflüge mit denen, sind einfach auch manchmal da zum Spiele, Nachmittag. Also es ist ganz toll.
Sie selbst waren auch noch ganz normal als Polizeibeamter tätig, haben sich dann nach Feierabend um die Jugendlichen gekümmert, haben aber im letzten Jahr ihren Job bei der Polizei aufgegeben. Warum haben Sie sich dazu entschlossen?
Ja, weil es einfach zu viel war. Also vielleicht habe ich das dann damals ein bisschen unterschätzt gehabt. Es ist ja parallel immer gelaufen, aber so eine Einrichtung zu leiten, beziehungsweise dir dann auch klar zu machen, dass du als Vorstand eigentlich die Verantwortung hast, ja, dass alles gut läuft und dass das einigermaßen reibungslos vonstatten gehen soll, hat mich natürlich dann schon grübeln lassen und also ich habe mir sagen müssen, entweder das oder das, beides geht nicht, ja. Weil du warst natürlich vormittags nie da, aber Entscheidungen, die du treffen musst oder die du jetzt mit deinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern im pädagogischen Bereich besprechen müsstest, die habe ich alle erst nach 16 Uhr tätigen können. Und da war es halt dann manchmal zu spät oder wie auch immer. Es war von der Organisation einfach so nicht tragbar.
Und Sie hatten ja auch noch Ihren Sohn, genau, Ihren jüngeren Sohn, um den Sie sich ja auch noch kümmern mussten.
Und wie gesagt, also ich bin kein Übermensch, sondern es war dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, nee, dann zurück zu deinen Wurzeln. Und ich habe mich dann eben entschieden, hier den Weitblick voll und ganz zur Verfügung zu stehen.
Werden Sie denn Weihnachten zusammen mit den Jugendlichen von Weitblick feiern?
Ich selber nein, weil ich das mit meinen Kindern dann mache. Aber es ist so, dass im Weitblick einen wunderschönen Weihnachtsabend immer, Heiligabend verbringen, wo ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern total dankbar bin, die fast alle immer kommen, mit ihren Familien kurz vorbeischauen und dann aber auch Freiwillige, die dann Dienst tun und es immer ganz toll herrichten.
Weil das mit Sicherheit ja auch ein schwieriger Termin für Jugendliche oder Kinder ist, die dann halt nicht in ihre Familien können zum Weihnachten feiern, sondern da und im Heim bleiben müssen.
Genau, aber da haben wir dann schon viele Unterstützer, die uns da wirklich auch mit Spenden unterstützen, um das so zu gestalten, dass es familiär ist, dass es schön ist, aber auch nicht zu dick aufgetragen.
Herr Benne, alles zu stemmen, was Sie tun, dazu gehört natürlich schon viel Kraft auch. Wie schaffen Sie es denn, bei Kräften zu bleiben, also die eigenen Ressourcen aufzufüllen? Was gibt Ihnen Kraft?
Kraft, in erster Linie der Glaube an unseren Herrgott. Dann Kraft gibt mir unser pädagogischer Leiter, der Herr Hofer, mit dem ich mich ja täglich dann eben auch auseinandersetze und einfach die Gespräche führe. Dann Kraft gibt mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich toll sind, die dieses Andersarbeiten, die sind es ja auch nicht gewohnt, dass man mit solchen Kindern und Jugendlichen arbeitet. Und Kraft natürlich letztendlich auch unser Klientel, Kinder und Jugendliche, wo du siehst, Mensch, da kommt was entgegen, da kommt ein Lächeln, ein Danke manchmal, dann ein Zeigen, dass er es schafft, dass er das und das geschafft hat. Das gibt die Kraft.
Und Sie tanken, glaube ich, auch ganz gerne zwischendurch mal auf, indem Sie Klosterurlaub machen, ne? Für ein paar Tage ins Kloster gehen.
Ja, richtig. Nein, das ist mein Wunsch. Also ich habe einmal durfte ich eine Woche nach Österreich in ein Zisterzienserkloster, wo ich dann wirklich mal eine Woche, für mich war es relaxen.
Also dieses
Schweigen, diese Ruhe, das muss man einfach erleben. Also der Alltag, das ist wie weggefegt in so einem Kloster. Kann man sehr viel mitnehmen. Nein, und das ist auch so, wenn ich gehe gerne, wenn ich Ruhe brauche, in Kirchen, wo ich dann einfach auch zum Nachdenken komme.
Ich habe jedenfalls für Sie ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal hier in die Tasche. Ich habe nämlich für Sie einen Klosterführer mit den besten Adressen für Klosterurlaub im ganzen deutschsprachigen Raum gefunden.
Das ist ja geil.
Sie können ja mal durchblättern und vielleicht finden Sie da ja eine Oase der Ruhe für sich.
Das ist ja schön. Danke, das freut mich jetzt.
Ihnen alles Gute und frohes Weihnachtsfest.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.